Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hallo zu Breitband, heute mit Christine Watti und
mit Christian Grasse. Schönen guten Tag. Und wir reden heute über Geheimdienste, genauer gesagt über diese BND-NSA-Kooperation.
Christian, das ist aber schon geheim. Ich meine, wir hören doch dauernd, echt? Geheimdienste tun Geheimes. Daher kann man eigentlich darüber ungefähr so viel sagen wie Folgendes. Eher nichts. Also doch lieber als Thema heute die Geburt des Kindes vom britischen Prinzenpaar Kate und William. Ich meine, es ist da. Ist das nicht toll?
Ja, stimmt. Vielleicht ist das ja auch die Schieflage in der Berichterstattung, von der Innenminister Thomas de Maizière immer gesprochen hat jetzt in den letzten Tagen,
das
oder?
Das kann sein.
Wahrscheinlich aber nicht. Zusammengefasst kann man wohl sagen, Medien wollen Dinge wissen. Die Bundesregierung kann leider nichts sagen, weil ist ja geheim. Insofern könnte man vielleicht sagen, es gibt doch Parallelen zur Prinzessinnengeburt.
Das stimmt. Wir werden es wahrscheinlich doch wieder ein bisschen auseinanderdröseln, diese beiden Themen Reiche praktisch, aber ist in jedem Fall so ein pauschal einsetzbares Argument. Aber gut, auch wir legen uns mit in diese Schieflage und versuchen alles dann wieder so ein bisschen gerade zu biegen. Mit einem Gespräch zum Beispiel über die Probleme der parlamentarischen Aufsicht der BND-Aktivitäten. Denn irgendwer muss doch aufpassen, glauben wir.
Ja, aufpassen müssen wir auch auf das Internet. Wir stellen Ihnen heute das IndieWeb vor. Ein Projekt, das unseren sozialen Netzwerkaktivitäten bündeln will und auch wieder so ein bisschen die Kontrolle zurück in die Hände der Nutzer geben möchte. Außerdem pusten wir beim Vintage Computer Festival den Staub von richtig alten Rechnern. Da freue ich mich auch schon drauf.
Und Musik hat's heute auch hier. Los geht's mit The Eden Project aus Irland. Über 200.000 Plays hat der folgende Song bereits bei der Musikplattform SoundCloud gesammelt. XO von The Eden Project.
Yeah. She's in love with the concept. As if we're all just how she imagined. Cause we're in love, I just don't know yet. Well, tell me how am I supposed to see the magic. Cause I don't believe in it no more. But I won't tell her. Cause I always imagined it's easier if she thinks she won. So I'ma let her. And she said, I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. Girl, I don't think you know me at all. Cause I never thought I'd have to say this. No, I don't love you. And I never did. Look at us burning down in flames for kicks. But just know, I'm not singing for your ex. I'm just singing cause it's over. Came and went like the summertime. Was that a sunset or sunrise? Looking back like where'd the time go? So much for trying to keep this moving slow. Cause I won't believe in her no more. But I remember how we talked shit like we knew what we wanted. I still remember what she said. I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. But I don't think she knew me at all. Cause I never thought I'd have to say this. But I'm no liar. And I never hid anything you should have seen to come into this. Just know I'm not singing for an ex though. I'm just singing cause it's over.
Band Topic.
So, wir geben es jetzt gleich zu an dieser Stelle. Wir haben noch mal so ein bisschen recherchiert, aber wir können auch nicht alle Details der BND-NSA-Kooperation aufdecken. Aber wir können zunächst noch mal die Fakten der vergangenen Tage zusammenfassen.
Und natürlich auch nach der Kontrolle der Kontrolleure fragen. Diese Frage ist nicht neu, nur kommt sie anlässlich solcher bekannt gewordener Entwicklungen wie derzeit natürlich auch wieder neu auf.
Also Fragen wie zum Beispiel, warum müssen wir im Trüben stochern und können uns nicht darauf verlassen, dass Geheimdienste unter ausreichender Kontrolle stehen, sei es von Gesetzes wegen oder auch durch konkret überwachende Gremien?
Ja, solche Fragen geben wir gleich weiter an Markus Löning von der Stiftung Neue Verantwortung. Zunächst aber Tim Wiese über den Stand der Dinge.
Es fühlt sich wie Murmeltiertag an. Du wachst auf, schaltest das Radio ein.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Über Jahre hinweg soll der Bundesnachrichtendienst den USA ermöglicht haben, europäische Unternehmen und Politiker auszuspionieren.
Eigentlich müsste man jetzt hellwach sein. Doch irgendwie hat die Nachricht etwas von einem Déjà-vu. Dass der BND den amerikanischen Geheimdienst freundlich unterstützt, ist keine Überraschung mehr.
Man arbeitet eng zusammen. Die NSA hat in der sogenannten Mangfall-Kaserne in Bad Aibling eine Verbindungseinheit. Der BND hat sich in den vergangenen Jahren weit mehr bemüht, der NSA auch Daten zu liefern, hat verstärkt ein Interesse an Zusammenarbeit gezeigt und in den internen NSA-Unterlagen steht dann auch, ja, ganz toll, dass die sich jetzt endlich mal bemühen.
So fasste Ole Reismann vom Spiegel schon letzten Sommer Rechercheergebnisse hier bei Breitband zusammen, nachdem er mit Kollegen Dokumente von Edward Snowden ausgewertet hatte.
Diese enge Zusammenarbeit lässt es dann sehr fraglich erscheinen, dass die Bundesregierung gar nicht genau wissen will, wie die NSA arbeitet, was sie auch in Deutschland tut und inwiefern der BND darin verstrickt ist.
Ob der neuesten Enthüllungen wird es für die Bundesregierung noch schwieriger, diese Haltung zu vertreten. Aktuell geht es darum, in welchem Umfang der BND für die NSA nach deren Vorgaben Spionageaufgaben übernommen hat. Von Bad Aibling aus soll unter anderem die französische Regierung und die EU-Kommission ausgespäht worden sein. Auch Unternehmen wie der Hubschrauberhersteller EADS waren wohl im Visier der Agenten.
Ein riesiger Skandal. Wieso hilft eigentlich der BND einem amerikanischen Geheimdienst dabei, Wirtschaftsspionage in Europa zu betreiben? Wissen Sie noch, wie wir uns alle aufgeregt haben, als wir festgestellt haben, dass NSA die Bundeskanzlerin abgehört hat? Wenn jetzt der BND dabei geholfen hat, das in anderen europäischen Ländern zu machen, also ich finde das alles wirklich skandalös.
Ärgerte sich Gregor Gysi im Deutschlandfunk. Angeblich hat der BND lange Zeit gar nicht bemerkt, welche Daten er der NSA zuliefert. Die Suchkriterien seien von den Amerikanern bestimmt und in die Systeme in Bad Aibling eingegeben worden. Durch die neue Enthüllung scheint tatsächlich Bewegung in die Sache zu kommen.
Wir haben in der Presseerklärung der letzten Woche ja deutlich gemacht, dass es Defizite gibt. Und jetzt geht es darum, die Dinge vollständig aufzuklären.
In der Presseerklärung ist nur von Defiziten beim BND die Rede. Mittlerweile hat das Kanzleramt eingeräumt, dass es bereits 2008 über Ausspielversuche der NSA bei europäischen Rüstungskonzernen informiert wurde. Noch vor zwei Wochen wollte Innenminister Thomas de Maizière von möglicher Wirtschaftsspionage nichts wissen. Dabei war de Maizière 2008 Chef des Kanzleramts. Jetzt steht er unter Rechtfertigungsdruck.
Es sind Unterstellungen, sie sind nicht wahr. Und das ergibt sich auch aus den Unterlagen selbst,
erklärte der Innenminister am Mittwoch. Leider, leider seien die Unterlagen geheim. Deshalb könnte er darüber öffentlich keine Aussagen treffen. Nur dieses Mal wird es nicht so einfach, sich mit der bewährten Strategie aus der Affäre zu retten. Auch wenn es noch nicht klar ist, wer wann wie viel wusste.
Tim Wiese über die neuesten Geheimdienstaufregungen und bekannt gewordene Details aus der Kooperation BND-NSA. Und bei uns ist jetzt Markus Löning von der Stiftung Neue Verantwortung, die vor kurzem erst ein Positionspapier zu einer Reform der Geheimdienste herausgegeben hat. Schönen guten Tag, Markus Löning.
Guten Tag. Wir haben ja auch gerade gehört, Tim Wiese sagte, es ist nicht ganz klar, wer wann wie viel wusste. Und die Frage ist natürlich auch, wird das je offenbart werden? Denn wir sprechen ja auch weiterhin über Geheimdienstaktivitäten und die leben ja so ein bisschen davon, eben nicht komplett transparent zu sein. Deshalb die erste Frage, wo und für wen besteht bei den neuesten Erkenntnissen Ihrer Meinung nach am meisten Klärungsbedarf oder Aufklärungsbedarf?
Es gibt aus meiner Sicht zwei Leute, die jetzt unter Druck kommen. Das ist zum einen der Generalbundesanwalt, der muss sich das sehr genau anschauen. Gab es hier Vergehen, die er verfolgen muss, die er aufklären und dann gegebenenfalls anklagen muss? Und zum anderen ist der Bundestag gefragt. Das Grundgesetz sagt sehr klar, der Bundestag muss die Geheimdienste beaufsichtigen. Und was jetzt offensichtlich geworden ist, tun die Abgeordneten das anscheinend nicht ausreichend. Da ist der Druck. Natürlich muss auch das Kanzleramt aufklären, aber der Hauptdruck ist aus meiner Sicht Bundestag.
Die Frage ist ja aber, wenn wir jetzt das Wort Erklärung in den Raum werfen, durch was denn jetzt geklärt werden kann? Also diese Fragen stehen da, die Antworten sind, es ist erstmal geheim, wir müssen nochmal gucken, wir wissen noch nicht genau. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, durch Klagen zu klären. Also es stehen immerhin Industriespionage und Landesverrat im Raum. Ein Airbus-Sprecher hat am Donnerstag angekündigt, zumindest Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachtes der Industriespionage zu erstatten. Also wodurch kann denn diese Klärung jetzt passieren?
Der Bundestag muss aufpassen, dass er sich nicht in Erklärung verheddert. Wir haben ja in den letzten 15, 20 Jahren immer wieder BND-Skandale gehabt. Dann gab es Untersuchungsausschüsse, alle möglichen Klärungen, die gingen in die Details. Am Ende wurde sich verheddert und es gab keine anständige Reform. Es muss geklärt werden, soweit das möglich ist, was da passiert ist. Das ist dann gegebenenfalls strafrechtlich oder politisch relevant. Aber der Bundestag muss sich stark darauf konzentrieren, zu sagen, wie stellen wir sicher, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert? Und wie stellen wir sicher, dass diesmal eine tatsächliche Reform der Aufsichtsgremien stattfindet, die so weit geht, dass der Druck auf Transparenz einfach deutlich höher ist. Wer legt eigentlich fest, was geheim ist? Wir haben doch auch beim Finanzamt oder bei den Meldeämtern geheime Daten, die gut geschützt sind, die auch nicht in der Öffentlichkeit ausgebreitet werden. Und trotzdem arbeiten diese Ämter nach Recht und Gesetz unter einer vernünftigen Aufsicht und natürlich auch unter gerichtlicher Kontrolle, falls was schief geht.
Nun gibt es ja ein Kontrollorgan, den Parlamentarischen Kontrollausschuss. Bevor wir gleich über eine mögliche Reform reden, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie die Arbeit bisher funktioniert.
Das ist ein Kontrollgremium, da sitzen jetzt 9 Mitglieder des Bundestages. Früher waren das zumindest teilweise parlamentarische Geschäftsführer. Das sind alles sehr, sehr stark beschäftigte Abgeordnete, die noch andere Ausschüsse haben, die einen Wahlkreis haben, wo man davon ausgehen muss, dass die einfach nicht ausreichend Zeit haben, um eine Behörde mit Tausenden von Mitarbeitern wirklich zu kontrollieren. Dazu kommt, es gibt im Grunde kaum einen Stab, der zuarbeiten kann. Also schon die Logistik ist zu schwach. Es gibt keine Techniker, die wirklich erklären kann, was heißt das technisch. Es gibt keine echten Ermittlungsbefugnisse in die Behörde, in Vorgänge wirklich hineinzugehen. Also das ganze System ist viel zu schwach aufgestellt zurzeit.
Das heißt also, der Kontrollausschuss ist im Moment so eine Art Goodwill-Veranstaltung, die immer nur so viel weiß, wie man ihr zugesteht und damit wirklich keine Kontrolle ausüben kann?
Richtig, es fehlen die tatsächliche Möglichkeit, Zwang auszuüben und wie ein Staatsanwalt zum Beispiel irgendwo reinzugehen in den BND und zu sagen, so jetzt öffne mir diese Computerdatei oder diese Akte, ich will diesen Vorgang sehen, das wird jetzt geprüft, unangekündigt und mit entsprechender Manpower. Genau diese Möglichkeit fehlt dem parlamentarischen Kontrollgremium. Deswegen wäre es wichtig, dass eine Art Geheimdienstbeauftragter eingesetzt wird, der eine Truppe, einen Stab hat, die rechtlichen Dinge beurteilen können, die Nachrichtendienste kennen, aber die eben auch die technischen Dinge beurteilen und der ausreichend groß ist, dieser Stab, um wirklich solche Kontrollen durchführen zu können.
Es gibt natürlich auch andere Stimmen. Der Berliner Sicherheitsforscher Sandro Geiken hat kürzlich in der FAZ geschrieben, Zitat, der BND hat sich als sicherheitspolitische und nicht als industriepolitische Institution korrekt verhalten und keinen Verrat begangen. Im Gegenteil, er hat reagiert, er war diplomatisch mit dem transatlantischen Partner, er hat die Politik informiert, Zitat Ende. Ich nehme an, Sie teilen diese Einschätzung nicht?
Also zunächst mal muss man sagen, dass es richtig ist, wenn Sicherheitsdienste zusammenarbeiten. Das gilt für die Polizei. Natürlich müssen wir organisierte Kriminalität oder die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Ähnliches gemeinsam bekämpfen. Das kann kein Sicherheitsdienst alleine machen. Also da braucht es eine Zusammenarbeit. Aber die Regeln müssen klar sein und es muss eine klare Kontrolle geben. Und da unterscheide ich mich sicher. Ich glaube, dass das, was dort passiert ist, eine Frage ist, die die Staatsanwaltschaft bzw. Gerichte beurteilen haben. Ich habe zu wenig Informationen, um zu sagen, dieser oder jener Paragraph im Strafgesetzbuch wurde vielleicht verletzt. Aber es muss geklärt werden vor Gericht. Und es muss auch mal klar sein, dass das, was dort passiert, vor Gericht kommt. Und dass nicht immer mit dem Mantel des Geheimen und dem Rauch des Geheimen irgendwie alles vernebelt werden kann. Das geht nicht. Das ist in einer Demokratie schlicht nicht akzeptabel.
Mhm. Also die Kontrolle muss verbessert werden. Gesetze müssen in diesem Fall dann verschärft werden. Allerdings gibt es natürlich auch immer wieder Stimmen, die sagen, vielleicht sollte man die Geheimdienste einfach komplett abschaffen, weil das alles aufzubauen, diese große Kontrolle, die da auch wirklich funktioniert, ein Geheimdienst, der so reformiert wird, dass er anders agiert, gar nicht möglich ist.
Ich glaube, muss ich in der Tat die Frage stellen, welche wirklich strukturellen Änderungen man beim Geheimdienst braucht, gerade beim BND. Er ist sehr groß, er hat sehr, sehr viele Mitarbeiter. Vielleicht kann man den Umzug nach Berlin benutzen, um wirklich große strukturelle Veränderungen durchzuführen. Aber man sollte sich auch darüber im Klaren sein, das ist für eine Bundesregierung, aber auch für Polizei und andere notwendig ist, bestimmte Dinge zu wissen und dass ein Nachrichtendienst durchaus Erkenntnisse bringen kann, die hilfreich sind. Ich denke nur an Menschenhandel zum Beispiel, an organisierte Kriminalität, an Rauschgifthandel, aber eben auch Verbreitung von Nuklearmaterial und Bekämpfung von Terrorismus. Also Nachrichtendienste haben durchaus eine Existenzberechtigung, aber sie müssen eben in einem demokratischen Staat der Rechtsstaatlichkeit unterliegen. Wir haben nach dem Ende des Absolutismus hier die Gewaltenteilung eingeführt. Niemand soll alleine bestimmen können, was er tut und alle Macht in seinen Händen halten können. Das muss auch für den Geheimdienst gelten.
Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, aber vielleicht können Sie es nochmal konkretisieren. Wie müsste eine Kontrolle aussehen, die sich auch realistisch umsetzen lässt mit den Mitteln, die normalerweise dem Rechtsstaat zur Verfügung stehen?
Es gibt verschiedene Instrumente, die man einführen müsste aus meiner Sicht. Zum einen, jede Maßnahme, die Rechte einschränkt, müsste von der G10-Kommission genehmigt werden. Das heißt, wenn ein Telefon abgehört wird oder E-Mails abgefangen werden, jemand überwacht wird, muss das bei Deutschen zurzeit die G10-Kommission autorisieren. Diese Autorisierung sollte man ausdehnen auf alle Menschen weltweit, damit klar ist, wenn wir in das Telekommunikationsgeheimnis von irgendjemandem eingreifen wollen als Nachrichtendienst, müssen wir uns das vorher genehmigen lassen. Schon das führt zu einer Verengung. Dann braucht man, wie gesagt, ein parlamentarisches Kontrollgremium, was tatsächlich auch Möglichkeiten hat, mit einem Geheimdienstbeauftragten in einzelne Vorfälle hineinzuschauen. Dann muss aus meiner Sicht sich fragen, wer legt eigentlich fest, was geheim ist? Mhm. Ich denke, dass es gut wäre, wenn das Parlament hier eine unabhängige Instanz festlegen, die immer guckt, ist das zu Recht geheim hier? Kann man das heraufstufen? Kann das transparent sein? Ich glaube auch, dass sich die Geheimdienste dem Informationsfreiheitsgesetz unterwerfen sollen. Jeder Bürger, jeder Journalist kann im Auswärtigen Amt oder in irgendeinem anderen Amt Akten anfordern. Dann werden persönlichkeitszuschützende Daten werden rausgenommen. Aber im Wesentlichen muss das Amt darlegen, was es gemacht hat. Das sollte man auch für die Geheimdienste einführen. Denn das führt dazu, dass sie begründen müssen, wenn sie etwas nicht herausgeben und der Journalist oder der Bürger dann zum Gericht gehen kann und sagen, wird das zu Recht geheim gehalten? Also auch hier ein weiterer Druck auf die Geheimdienste. Und vernünftiger Whistleblower-Schutz, finde ich, ist nach dem, was Edward Snowden geleistet hat, mehr als notwendig. Mitarbeiter müssen an den Geheimdienstbeauftragten, das PKGR und ähnliche einfach direkt auch Hinweise geben können.
So wie Sie den möglichen guten Geheimdienst der Zukunft beschreiben, ist er ja relativ vergleichbar mit einer normalen Behörde, die eben genau diesem, zum Beispiel dem Informationsfreiheitsgesetz unterliegt. Aber kann man in so einer globalisierten Welt einen Geheimdienst überhaupt so betrachten oder vielleicht sogar die Frage stellen, kann ein Geheimdienst eigentlich auch immer nur so gut, so gesetzestreu, so transparent sein wie die Geheimdienste um ihn herum? Denn natürlich besteht das Wesen ja auch darin, wiederum mit anderen Geheimdiensten zu kooperieren und macht nicht genau das dann all die Ideen, die wir uns ausmalen für einen sinnvollen Geheimdienst wieder zunichte?
Also das Grundgesetz ist ganz eindeutig. Die Bundesregierung ist in all ihrem Handeln an das Grundgesetz gebunden. Und das heißt der Respekt vor den Menschenrechten. Es kann keinen Teil der deutschen Verwaltung, der Bundesregierung geben, der sich nicht an Recht und Gesetz und an den Schutz der Menschenrechte hält. Das ist schlicht total ausgeschlossen. Und der Maßstab ist auch nicht, ob sich der russische Geheimdienst an die Menschenrechte hält. Das ist völlig irrelevant. Alle staatliche Gewalt in Deutschland hat sich an die Grundrechte zu halten. Punkt aus, fertig. Und die Ambition muss eben sein, einen guten Nachrichtendienst auf die Beine zu stellen, der gute und wertvolle Informationen zur Verbrechensbekämpfung bringt, aber gleichzeitig so transparent ist, dass er vom Parlament kontrolliert werden kann und dass die Dinge, die er tut, eben auch vor Gericht nochmal überprüft werden können. Und ich bin der festen Überzeugung, das geht auch.
Wir werden sehen, ob es geht. Die Zukunft wird es zeigen. Wir sind natürlich immer noch positiv gestimmt, aber die Realität sieht leider doch auch so aus, als würde es sehr schwierig sein, das so zu richten. Vielen Dank für das Gespräch an Markus Löning von der Stiftung Neue Verantwortung. Das Gespräch finden Sie im Anschluss der Sendung natürlich auch nochmal bei uns auf der Seite auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Moderationskollegin Christine Watti hat sich gerade noch ihr Schulterpolster-Jackett wieder ausgezogen. Wir haben gerade einen schönen Sprung in die 80er Jahre gemacht, musikalisch, vielleicht haben Sie es auch erkannt. Ein Jahrzehnt, das ja einfach nicht so richtig enden will und nun wird wieder eins draufgesetzt, denn es gibt eine Download-Compilation, die diesem ja wirklich geliebten, aber auch mindestens genauso stark verhassten Jahrzehnt ein Denkmal setzt. Carpenter heißt die Synthie-Pop-lastige Songsammlung des Online-Magazins Retro Promenade. Und das war Pink Mist von Gunships aus London. Eine Band, die ihre Musik als einen Neo-80er-Retro-futuristischen Überfall bezeichnet.
Breitband. Medien und Meinungen.
Ja, die Vera Linz hat uns jetzt auch direkt überfallen hier im Studio. Von ihr kommen die Medien und Meinungen in dieser Woche. Und wir beginnen mit einer Meldung, die in dieser Woche auch für Aufregung gesorgt hat. Google nämlich verbündet sich mit 8 europäischen Verlagshäusern, um digitalen Qualitätsjournalismus zu fördern und steckt dafür 150 Millionen Euro in einen Innovationsfonds für journalistische Projekte. Das klingt nach einer Überraschung.
Ja, zumal die Verlage ja nicht müde werden, sich darüber zu beschweren, dass Google ihnen permanent im Internet die Geschäfte vermasselt und sie ja auch in Brüssel gegen das unfaire Ranking bei Suchergebnissen klagen und auch die Umsetzung des Leistungsschutzrechts weiter rechtlich verfolgt wird. Also klingt sehr widersprüchlich.
Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch durchaus Empörung gibt, was diesen Deal angeht, weil das klingt ja in erster Linie nach politischer Lobby. Die Arbeit durch Google, oder?
Ich hatte das auch sofort erwartet, muss aber sagen, es hält sich in Grenzen. Also 2 kritische Stimmen habe ich eigentlich nur gehört. Eine kommt von Ex-Pirat und nun Springer-Stratege Christopher Lauer. Der spricht von Industriespionage durch Google und sagt, Google solle doch lieber das Leistungsschutzrecht anerkennen und im Rahmen dessen zahlen. Also er ist komplett konvertiert.
Interessante Aussage eines Ex-Piraten.
Ganz genau. Und die 2. kritische Stimme kommt von Cornelia Haß von der Deutschen Journalistenunion in Verdi. Sie sorgt sich um die journalistische Unabhängigkeit der Verlage, wenn sie mit Google zusammenarbeiten.
Egal, welche Konstruktion da jetzt gebaut wird, wie viel Unabhängigkeit draufsteht, es ist keine Unabhängigkeit garantiert. Gerade nicht mit einem Riesen, der über seine Betriebssysteme in alle Endgeräte eindringt und versucht, die Endgeräte zu dominieren, der sich auch urheberrechtlich äußerst fraglich aufführt und nur daran interessiert ist, noch näher an die Verbraucher ranzukommen.
Ja, das war es dann schon mit der Kritik. Es gibt zwar Fragezeichen, zum Beispiel beim Deutschen Journalistenverband, weil bislang kaum Details bekannt sind über diese Initiative, aber eine Förderung von Qualitätsjournalismus, das findet man gut, auch wenn das Geld von Google kommt. Und Gleiches sagen auch die Branchenverbände und die Verlage. Von deutscher Seite sind ja die Zeit, die FAZ als Gründungsmitglieder dabei. Inzwischen ist auch der Spiegel dazugekommen, auch die Süddeutsche Zeitung. Und alle beteuern, die Berichterstattung werde das nicht beeinflussen.
Aber die FAZ sagte zumindest, man ist skeptisch, optimistisch, was jetzt auch noch nicht so klingt nach Riesenpartys, die da geschmissen wurden nach der Zusage zu dieser Kooperation. Aber die Frage ist, was wird denn genau passieren bei dieser Zusammenarbeit?
Also es wird diesen Förderfonds geben mit 150 Millionen. Da kann man sich bewerben um Geld für innovative Projekte. Da muss noch ein unabhängiges Beratergremium erstmal geschaffen werden, dass es auch richtig neutral entschieden wird. Und dann will man eine Arbeitsgruppe aus Experten schaffen, die damit beginnen wird, journalistische Produkte zu entwickeln. Und es soll Weiterbildung geben. Und bei all der Aufregung für Ralf Bremer, Sprecher von Google Deutschland, ist das alles eigentlich nur eine Fortsetzung einer ganz natürlichen Zusammenarbeit, die schon sowieso besteht.
Na, es wird oft übersehen, dass die deutschen Presseverlage vielfach mit Google zusammenarbeiten, kooperieren. Da gibt es also enge partnerschaftliche Beziehungen auf Geschäftsebene. Und es wurde natürlich auch immer wieder der Wunsch an uns herangetragen, doch auch intensiver an neuen Produkten zusammenzuarbeiten.
Ja, und diesem Wunsch hat man jetzt nur entsprochen.
Ja, man kann auch sagen, dass diese partnerschaftliche Beziehung auf Geschäftsebene, die findet auch bei unserem nächsten Thema statt, möchte ich mal sagen. Denn die amerikanische Crowdfunding-Plattform Kickstarter, die kommt jetzt nach Deutschland.
Genau, und am 12. Mai geht's los und damit können deutsche Crowdfunder jetzt auch international technisch gesehen leichter Geld einsammeln. Wer Projekte über die US-Seiten von Kickstarter finanzieren wollte, brauchte bislang eine Bankverbindung in den USA. Jetzt sind auch Transaktionen von deutschen Konten aus möglich und man muss natürlich auch dazu sagen, man hätte aber bisher auch beim großen Konkurrent Indiegogo hingehen können und dort eben auch schon auf Deutsch Sachen akquirieren können.
Okay, Kickstarter also jetzt in Deutschland und auch noch interessant, Apple Watch hat ihren ersten Skandal, wobei ich darüber nachdachte.
Sie wird zu spät geliefert, ist schon der erste Skandal gewesen.
Niemand hat eine Apple Watch oder nur sehr wenige in Gold. Aber was macht diesen Skandal wirklich aus?
Ja, vor allem das schon nach einer Woche, so lange ist sie ja gerade mal erst auf dem Markt. Also man kann mit dieser Apple Watch den Herzschlag messen und zwar laufen Sensoren, also die strahlen grünes Licht auf die Haut aus und dieses Licht misst dort den Blutfluss und darüber darüber wird dann eben der Herzschlag gemessen. Das Problem ist jetzt aber, und jetzt kommt der Skandal, das funktioniert nicht immer, wie auf der Webseite Reddit zu lesen war, und zwar dann nicht, wenn man ein Tattoo unter dieser Uhr trägt, weil, so heißt es, das grüne Licht mit dunklen Oberflächen nichts anfangen kann. Dann ist man eben quasi für diese Uhr tot, ne? Also nicht lebendig. Und gemutmaßt wird nun auch, dass Menschen mit einer dunklen Hautfarbe betroffen sein können, dass also Schwarze, also Menschen mit nicht ganz weißer Haut, wie wir jetzt zum Beispiel, eben dann eben auch als tot gelten. Also wir sagen, diese Uhr funktioniert bislang offenbar nur bei Hellhäutigen vollständig.
Technische Diskriminierung. Ja. Das ist wirklich ein Skandal, wenn es denn wirklich so ist. Danke, Vera. Alle Links auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Da finden Sie nämlich die Infos nochmal zu den Meldungen.
Und wir hören jetzt Musik, die über 5 Jahre lang in einer New Yorker Kirche, in einem Apartment und in einem Wandschrank aufgenommen wurde. Loons and Divers von Julian Fader alias Yum Air.
Loons and Divers von Yum R. Child Prodigy heißt das psychedelisch-pop-affine Indie-Rock-Album des New Yorker Musikers. Und das finden Sie auf der Musikplattform Bandcamp. Und die Links dorthin haben wir natürlich
hinterlegt für Sie bei uns im Blog zur Sendung auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und vom Indie-Rock kommen wir jetzt zum Indie-Web. Dahinter steckt eine Idee, die gewissermaßen zurück zu den Anfängen des Internets will. Damals, als das Netz noch ein zum Großteil von Nutzern kontrollierter, offener, nicht kommerzieller Raum war. Das ist natürlich schon sehr, sehr lange her, denn mit Netzriesen wie Google oder Facebook und all den anderen verwandelt sich das Internet ja immer mehr in einen von Unternehmen kontrollierten Raum. Nutzer sind Kunden und Ware zugleich. Vor allem in den sogenannten sozialen Netzwerken. Das habe ich jetzt ein bisschen traurig formuliert, ne?
Ist ja auch irgendwie doch auch traurig. Ja, und genau diesen Kontrollverlust will die lose Initiative des Indie-Webs rückgängig machen. Dahinter steckt in erster Linie eine Sammlung von technischen Lösungen. Und ich habe vor der Sendung mit Matthias Pfefferle gesprochen. Er ist Webentwickler und bloggt und podcastet über Themen rund ums Indie-Web. Zuerst wollte ich von ihm wissen, was das Indie-Web eigentlich genau ist.
Die Kurzfassung, es geht darum, sich im Internet unabhängig zu machen von allen möglichen Diensten, in erster Linie Social Networks. Das heißt, überall da, wo man bisher Informationen veröffentlicht hat, dass man das versucht, nicht mehr bei Facebook direkt zu machen, sondern eher wieder auf seiner privaten Seite.
Das klingt jetzt erstmal sehr einfach. Ich kann mir aber vorstellen, dass das technisch umzusetzen gar nicht so simpel ist. Und das ist ja in erster Linie eine technische Lösung. Wie funktioniert das Ganze?
Also es ist nicht so fest spezifiziert wie zum Beispiel HTML oder CSS oder die ganzen Webtechnologien, sondern es ist eher, sagen wir mal, eine lose Sammlung an Ideen, wie man es umsetzen könnte. Wie man es aber letztendlich umsetzt, bleibt jedem selbst überlassen. Es geht eben nicht darum, am Schluss eine fertige Plattform zu haben, sondern es geht darum, dass jeder das individuell für sich umsetzt.
Was wäre denn so ein Best-Practice-Beispiel, was schon funktioniert?
Das Grundproblem, was bisher im Netz eben ist, ist, dass es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Inhalte im Netz zu veröffentlichen. Das ist eben zum einen die eigene Webseite, bei der ich die volle Kontrolle über alle Daten habe. Ich kann entscheiden, was ich veröffentliche, was ich nicht veröffentliche, wie lange ich was veröffentliche, was ich wieder rauslösche, welche Kommentare ich zulasse und so weiter. Habe aber das große Problem, dass meine Reichweite eher gering ist. Das heißt, um Leute auf meine Webseite zu bekommen, muss ich relativ viel Aufwand betreiben. Und auf der anderen Seite habe ich eben die sozialen Netzwerke, wie der Name schon sagt, ja von der sozialen Interaktion lebt. Die machen es einem sehr einfach, Kommentare zu bekommen, abhängig natürlich vom Freundeskreis. Hat aber zum Problem, dass ich mich natürlich der Willkür des Netzwerkbetreibers aussetze. Und er kann auch natürlich selbst entscheiden, wie lange meine Inhalte dort gespeichert werden. Im Fall von Twitter kann ich nur noch Inhalte suchen, die, ich glaube, ein Jahr zurückgehen. Und der Ansatz vom Indie-Web ist jetzt eben zu sagen, ich verbinde die Vorteile von beiden Welten. Ich veröffentliche in erster Linie auf meiner eigenen Seite und teile die Inhalte automatisch dann nach Facebook, Twitter und so weiter und versuche im besten Fall auch noch die Reaktionen, die bei Twitter und Facebook passieren, zurück auf meine Seite zu bekommen.
Das heißt also grundsätzlich, man geht diesem Problem entgegen, dass man sich bei sozialen Medien oder sozialen Netzwerken die Reichweite, die erkauft man sich bzw. man bezahlt diese eigentlich mit dem Verlust der eigenen Unabhängigkeit und der Hoheit über die eigenen Daten, die man eigentlich ja besitzt.
Genau.
Genau. Und Sie versuchen jetzt also diese Datenhoheit wieder zurückzugewinnen, indem Sie all das, was man normalerweise in soziale Netzwerke einspielt, wieder zurückholt. Das heißt also, es ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern unter Umständen sind da auch diverse rechtliche Fragen, die eine Rolle spielen. Das ist ja natürlich auch bei Kommentaren der Fall, kann ich mir vorstellen. Aber bleiben wir vielleicht erst nochmal auf der technischen Ebene. Wenn jemand bei Facebook einen Kommentar schreibt zu einem Artikel, den ich zuerst auf meiner Webseite veröffentlicht habe, der dann zu Facebook rübergebeamt wurde, sage ich jetzt mal, und der Kommentar aber auf Facebook stattfindet, wie kann ich den auf meine Seite holen? Weil das ist ja letztendlich auch ein Punkt, den Sie angehen wollen mit dem Indie-Web.
Also da muss man zuerst sagen, dass zum aktuellen Stand das Indie-Web wahrscheinlich eher den Fokus auf Entwickler hat. Nichtsdestotrotz entstehen daraus schon fertige Plattformen, die auch Endanwender problemlos nutzen können. Also es gibt Known.com, das ist ein fertiges, sagen wir mal, Blog-System, das schon alle in die Web-Funktionalität mit eingebaut hat. Das kann ich mir entweder selbst installieren auf meinem Server und kann dann praktisch sofort loslegen, oder ich kann auch eine gehostete Variante verwenden und mir einfach einen Account machen. Dann ist dann praktisch schon alles mit drin. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Tools, also es wurden auch in der Community Tools entwickelt, die, sagen wir mal, zwischen beiden Welten übersetzen. die Sorgen für die Kommunikation zwischen Facebook und Twitter, die ja immer unterschiedlich ist von Netzwerk zu Netzwerk, und übersetzen das in ein einheitliches Format, was relativ einfach einzubauen ist in einen bestehenden Blog zum Beispiel.
Also letztendlich wirklich ein Ideal, was dort versucht wird, technisch umzusetzen, beziehungsweise die Idee, die dahinter steckt, also ein offenes Internet, was dezentral funktioniert und unabhängig funktioniert, wird versucht, so ein bisschen in Technik zu gießen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das letztendlich, ich möchte mal sagen, fast eine technische Umformatierung eines politischen Gedanken? Weil man könnte ja auch sagen, dass man vielleicht gesetzlich die großen Anbieter dazu verpflichten könnte, eben solche offenen Standards, wenn es um private Daten geht, wenn es um persönliche Kommunikation geht, eben solche offenen Standards zu forcieren, gesetzlich zum Beispiel.
Also sagen wir es so, es ist der Zwischenschritt. Also es wäre natürlich schön, es gäbe irgendwann eine einheitliche Möglichkeit, die Informationen aus den sozialen Netzwerken rauszuziehen. Also es gab vor Jahren mal diese Data Portability Bewegung, die eben versucht hat, einheitliche Formate zu definieren, wie ich meine Daten aus einem Netzwerk rausbekomme und in ein anderes Netzwerk eben reinbekomme. Das Problem ist aber, dass sowas eben erst dann funktioniert, wenn sich alle Netzwerke dran halten. Das IndieWeb ist eben darauf ausgelegt, Techniken zu definieren, die jetzt gerade funktionieren. Also nichts, was irgendwann in naher Zukunft funktionieren könnte oder funktionieren könnte, wenn sich alle dran halten, sondern es geht darum, eben den perfekten oder den nahezu perfekten Zustand jetzt schon herbeizuführen.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, was erwarten Sie oder wo glauben Sie, geht die Entwicklung hin? Weil wenn man sich mal anguckt, diese klassischen Walled Gardens, die eigentlich gar nicht klassisch sind, aber die so von Apple hochgezogen wurden, auch von Google und Facebook ja letztlich auch, da ist so eine Entwicklung eigentlich Unternehmen, die erst klein waren, die so groß in der Entwickler-Community beliebt waren, werden immer mächtiger, schließen sich immer mehr. Jetzt ist es aber gleichzeitig auch so, dass große Unternehmen, die vor Jahrzehnten eine riesige Rolle gespielt haben, wie Microsoft, eher jetzt so ein bisschen Underdog sind und sich jetzt wieder so diesen offenen Gedanken sehr positiv gegenüber positionieren. Also irgendwie ist es völlig schwierig, in die Zukunft zu schauen gerade. Aber was glauben Sie, welchen Stellenwert wird dieser offene Gedanke in der Zukunft spielen?
Also es ist ja auch nicht so, dass sich Facebook oder Twitter komplett gegen das Offene sträubt. Also Facebook hat diverse offene Standards vorangetrieben und investiert auch eine Menge Geld in offene Formate. Aber es ist halt immer schwierig, darauf zu warten, dass sich alle auf ein Format einigen. Was eigentlich dem Netzgedanken generell widerspricht, weil Internet funktioniert ja praktisch nur so gut, weil man sich eben auf einen Standard geeinigt hat, also wie eben Informationen transportiert werden, wie sie dargestellt werden und so weiter. Das Problem ist, glaube ich, in erster Linie der Nutzer, der mehr und mehr damit abfindet, dass es einfach so ist. Es gibt diverse Berichte auch in den klassischen Medien, wie viele Sicherheitslücken zum Beispiel WhatsApp hat oder wie schwierig die AGBs von Facebook sind und so weiter. Aber der Schmerz scheint immer noch nicht groß genug zu sein, dass Leute ihre Konsequenzen draus ziehen.
Mann, diese ganzen Schmerzen rund um das Internet, da fragt man sich, wie groß die noch werden müssen. Vielen Dank an Matthias Pfefferle, Webentwickler.
Ja, wir haben jetzt etwas Schmerzlinderung und zwar mit Musik. Wir springen ins experimentell elektronische Italien und hören Musik von Pietro Iannuzzi, besser bekannt als Indian Wells. Pause heißt das aktuelle Album des italienischen Musikers und Produzenten. Und das ist bereits Anfang März bei dem mittlerweile in Berlin ansässigen Netlabel Bad Panda Records erschienen. Und auf der Soundcloud-Seite des Labels wird immer wieder ein Song des Albums gefeatured. Und in der vergangenen Woche war es dieses hier, Games in the Yard.
Indian Wells mit Games in the Yard. Spiele auf dem Hof also. Und sowas, also auf dem Hof spielen, hat man ja früher gemacht. Christine kann sich bestimmt auch noch dran erinnern, so ganz ohne Tablet und Spielekonsole. Aber ganz so alt sind wir ja jetzt auch noch nicht, muss man sagen. Wir haben unsere Kindheit und Jugend auch schon mit Computern verbracht. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Computer erinnern?
Ja, und weißt du, was das war? Ein Computer. Ich war so wenig Nerd. Ich hatte überhaupt keinen blassen Schimmer. Ich weiß bis heute nur, es war eben ein Computer und es stand ein Bildschirm auf dem Tisch und das war mein erster Computer.
Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also bei mir war es tatsächlich auch der C64. Ich habe immer sehr neidisch auf den C64 meines Nachbarn geguckt und da war auch ein Kassettenlaufwerk und das war so ein magischer Moment, als dann irgendwie die Kassette, die ich nur so als Musikmedium kannte, auf einmal auch Computerspiele abspielen konnte. Das war wirklich wie Zauberei. Und ich finde ja, dass gerade solche Momente sich wirklich tief einbrennen ins Bewusstsein. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr so, wenn man mit Smartphone, Tablet oder Smartwatch jetzt aufwächst.
Das fragen wir dann, wenn wir ganz alt sind, die Leute, die jetzt gerade groß werden und kriegen das raus. Das hat wahrscheinlich rückblickend viel mit Nostalgie zu tun. Und genau die spielt in München eine sehr große Rolle, denn dort findet das Vintage Computer Festival statt. Unser Reporter Maximilian Zierer, der war dort.
Man hat hier letztendlich zwei Textspeicher A, 1000 Zeichen drin und über diese externe Tastatur kann man diese Speicher mit Text befüllen. Das können halt Notizen sein, das können Termine sein, das können Telefonnummer sein, das kann der Spickzettel für die nächste Klassenarbeit sein.
Was dieser Aussteller am Vintage Computer Festival vor sich hat, ist nichts Geringeres als der Urgroßvater von Apples neuester Smartwatch, die Seiko UC2000. Eine digitale Armbanduhr mit Dockingstation und Tastatur. Baujahr 1985, Preis damals $300.
Also auch damals hat man sich schon gefragt, was soll das? Die Frage ist bis heute noch nicht beantwortet.
In der Turnhalle im Münchner Osten treffen sich an diesem Wochenende Computerfreaks aus ganz Europa. Und manchmal sind die großen Innovationen doch gar nicht so neu. Ricardo aus der Nähe von Turin stellt zwei riesige mechanische Rechenmaschinen aus. DDR-Produktion aus den 50ern. Sie greifen eine Technik vorweg, die der Chip-Hersteller Intel erst in den letzten Jahren wieder aufgegriffen hat.
They have like multi-core CPUs.
Die haben sozusagen Multicore-CPUs. Bis zu 5 Rechenkerne arbeiten gleichzeitig.
That can work in parallel.
Nur die Technologie hat sich inzwischen ein bisschen weiterentwickelt.
Wir haben zwei Versionen von diesem Modell. Eine kann nur addieren und subtrahieren, Plus und Minus. Die andere hier drüben kann man mit einem Stecker anschließen und dann kann sie sogar multiplizieren. Kannst du dir das vorstellen?
Multiplication. Wow, can you imagine multiplication?
Hinter dem Vintage Computer Festival steht Hans Franke. Der stämmige Bayer mit dem grauen Bart organisiert die Veranstaltung seit 16 Jahren.
Es ist einmal eine gewisse Jugenderinnerung, die man damit verbindet. Es ist zum anderen auch die Erinnerung an etwas, was man noch beherrscht, was man verstehen kann, was sich selbst auch verständlich macht.
In Frankes Privatsammlung stehen mehr als 1500 Rechner. Er selbst stellt nicht aus, aber er freut sich über alle Exponate. Vom Heimcomputer aus dem ehemaligen Jugoslawien bis zu den ersten Modems vom Chaos Computer Club.
Das hier ist wirklich ein lebendes Museum für ein Wochenende, diesmal sogar 3 Tage Wochenende.
Astrid sitzt oben auf der Empore bei den Arcade-Maschinen. Ihre eigentliche Leidenschaft sind aber Text-Adventures. Im Spiel Nemesis ist sie ein Wizard mit dem Namen Metall. Auf ihrem Rechner mit dem grünen Bildschirm steht nur Text. Die Handlungen ihres Charakters tippt sie mit der Tastatur ein.
Es gibt wieder was zum Angucken. Da ist eine Laterne, hier ist eine Sonnenuhr. Dann kann ich die zum Beispiel mal anschauen. Look, Sundial. Und wenn ich die Sonnenuhr angucke, zeigt sie mir die örtliche Zeit an.
Nemesis ist ein Vorläufer von Multi-Dungeon-Rollenspielen wie World of Warcraft, nur eben ohne Grafik oder Sound.
Es ist ein blödes textbasiertes Spiel, aber es entsteht in so ein Kopfkino. Man macht das Bild selber. Und das ist ja genauso wie Bücher lesen. Da ist ja auch kein Bild zu sehen. Und trotzdem ist es total spannend.
Das Hauptthema des Vintage Computer Festivals in diesem Jahr, der Osten ist bunt. An Steffens Stand hängt zum Beispiel ein blauer Ehrenwimpel des VIB Robotron. Auf einem der DDR-Computer läuft das Knobelspiel Boulder Dash. Mit einer Änderung. Am unteren Bildschirmrand hat der Programmierer nämlich seine Adresse hinterlassen. Leninstraße 27 in Gera.
Das war halt ein In, sage ich jetzt mal. Das sieht fast aus wie das Original.
Weil Westrechner Mangelware waren, programmierten die Computerfreunde in der DDR ihre Spiele eben selbst. Für den KC85.
Quali hat man natürlich als DDR-Bürger eher Richtung Westen geguckt. Ah, C64, das Licht am Ende des Horizonts. Aber man hat das Beste eigentlich draus gemacht aus den KCs, was ging.
Im Westen war zur gleichen Zeit der Chaos Computer Club am Werk. Und mit dabei Helmut Jakob.
Das ist ein Modem, was damals 1984 vom Chaos Computer Club als Bauanleitung veröffentlicht wurde. Und das habe ich jetzt nachgebaut. Und damit kann man also von hier aus eine Mail in Stuttgart ablegen und dann von Hannover wieder abrufen.
Statt in Hannover und Stuttgart stehen die Rechner von Helmut Jakob direkt nebeneinander. Verbunden sind sie über einen sogenannten Akustikkoppler, der Signale aus dem Telefonhörer in Daten umwandelt.
Dieses Ding hat den Spitznamen Datenklo gehabt. Und zwar deswegen, weil die eigentlichen Verbindungsteile zwischen dem Telefonhörer und dem Schallaufnehmer bzw. Sender aus der Sanitärtechnik stammen. Und ich habe die dann im Baumarkt noch bekommen. Dann konnte ich das so nachbauen.
Dem Gefühl des Selbermachens trauern die meisten der Gäste auf dem Vintage Computer Festival hinterher. Denn Basteleien wie das Datenklo sind mit modernen Smartphones oder Laptops kaum noch möglich. Schade eigentlich.
Das finde ich auch. Es gibt also eine große Sehnsucht nach einem Datenklo des 21. Jahrhunderts. Das nehme ich so ein bisschen mit aus diesem Beitrag, finde ich sehr schön. Maximilian Zierer war das und er war zu Gast auf dem Vintage Computer Festival in München und das findet noch heute und morgen statt. Infos gibt's auf vcfe.org, falls Sie nachschauen möchten.
Und Breitband findet ab gleich nur noch im Netz statt. Die Sendung im Radio ist gleich zu Ende. Rang 1 sendet nach den Nachrichten hier im Deutschlandradio Kultur und zwar live vom Theatertreffen in Berlin, unter anderem mit einem Gespräch zur Konferenz Theater und Netz. Es geht um Technik, Ästhetik und Politik. Und vorher steht hier noch auf meinem Zettel Verabschiedung und C&C sagen. Das heißt, ich soll sagen, wie wir heißen. Christine Watti und Christian Grasse waren heute für Sie hier im Breitbandstudio.
Ja, aber bevor wir jetzt hier endgültig das Mikro abgeben, hören wir noch ein bisschen Musik, wie jedes Mal. Und zwar von The Eden Project. Ab und zu widmet sich dieser irische Musiker nämlich auch weltweit bekannten Popgrößen und covert ihre Hits, zum Beispiel, Christine, das würde dich auch interessieren, Beyoncé's Crazy in Love. Ja.
Wieso würde mich das jetzt interessieren?
Oder Taylor Swift's Blank Space. Und interessant ist der Kommentar des Musikers dazu. Der schreibt nämlich, Hi Taylor, sorry for ruining your song. Also er entschuldigt sich dafür, den Song von Taylor Swift ruiniert zu haben. Aber ich finde, das ist wirklich absolut falsche Bescheidenheit. Denn, Mr. Eden, hören Sie zu, Ihre Version ist viel besser als das Original. Und damit sagen wir Tschüss und bis bald.
Schönes Wochenende.
Meet you where you've been. I could show you incredible things, magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Oh no, new money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly. And I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport in my hand. I can make the bad girls good for a weekend. So it's gonna be forever. Oh, it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. The high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. I'll tell you I'm insane. God love the players. And you love the game. Cause we're young and we're reckless. We'll take this way too far. It'll leave you breathless. Oh, with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Out of blank space, baby. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the queen, baby, I'm your king. Find out what you want. Be that guy for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no.
and screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like gold.